Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50 plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder eben auch gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit Sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute freue ich mich total darüber, endlich einen Fachanwalt für Arbeitsrecht für meinen Podcast gefunden zu haben und gewonnen zu haben. Und das ist nämlich der wunderbare Daniel Mantel. Und er steht für den Claim Arbeitsrecht verständlich erklärt. Ja, herzlich willkommen, lieber Daniel. Sag doch bitte selber ein paar Worte zu dir, was du machst, damit wir uns auf dich einstellen können.
Hallo Martina. Erst einmal vielen Dank für deine Einladung.
Sehr gerne.
Wie du mich schon richtig vorgestellt hast, mein Name ist Daniel Mantel. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht bei RPO Rechtsanwälte in Köln. Mhm. Das ist eine Kanzlei, die ausschließlich auf das Arbeitsrecht spezialisiert ist. Mhm. Und wir machen, wie gesagt, ein Arbeitsrecht und ein kleines bisschen Randgebiete, die damit umherringen, aber insbesondere machen wir eigentlich das Arbeitsrecht.
Genau, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir hatten ja auch schon mal das ein oder andere Gespräch und deine Beiträge auf LinkedIn sind mir ja auch aufgefallen und du machst ja momentan auch immer, du nimmst immer so Teaser, Sachen, die irgendwie jeden interessieren. Das finde ich auch immer ganz interessant und beschreibst dann auch, was dann das Ergebnis ist, wie man damit umgehen kann oder was vielleicht auch noch für Fragen offen sind. Und dann darüber sind wir ja auch schnell ins Gespräch gekommen. Ja, mit dem Arbeitsrecht kommt jeder irgendwann in seinem Leben in Berührung, ob bewusst oder unbewusst, ne? Sei es ganz simpel, indem er einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Oder natürlich die härteren Nüsse, wenn es um eine Abmahnung oder Kündigung geht. Da begegnen einem natürlich viele Fragen, man ist total unsicher. Und gerade wenn man mit 50 plus den Arbeitgeber wechselt oder einen Job verliert, kommt man ja schnell mal ins Schwimmen. Im Vorfeld haben wir uns ein paar Fragen rausgepickt, die ich dir heute stellen werde. Und starten wir mal mit der ersten, jedenfalls aus meiner Sicht, relativ einfachen Frage. Worauf muss ich als Arbeitnehmer achten, wenn ich einen Job kündige?
Genau, also kündigen, das heißt, ich muss ja eine Kündigungserklärung aussprechen. Das ist wichtig, dass ich die eigenhändig unterschreibe, meine Kündigung.
Ja.
Das heißt, die muss im originalen Brief zugestellt werden. Das heißt, ich kann die nicht per E-Mail, nicht eingescannt hier, wie wir digital alle arbeiten. Das Arbeitsrecht ist da noch etwas anders. Es hat Arbeitnehmerschutzgründe. Das heißt, vor einer übereilten Kündigung soll geschützt werden. Das wird erreicht. Wet Ink heißt es ja so schön. Das heißt, Tinte auf Papier, man muss tatsächlich eigenhändig unterschrieben werden. Das ist eine Formvorschrift. Darauf muss ich auf jeden Fall achten, wenn ich mich von meinem Arbeitgeber lösen, das heißt eine Kündigung aussprechen will.
Also ich finde das total wichtig, denn ich glaube, manche denken heute tatsächlich auch, naja gut, wenn ich es jetzt schriftlich in Anführungsstrichen mache, digital unterschreibe, dann reicht es. Nee, ich glaube gut, wir alle über 50 wissen das schon noch, aber man muss es wirklich auch durchziehen. Entschuldigung, aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nein, absolut nicht. Dann, ich habe gesagt, eine Kündigung muss zugestellt werden. Das heißt, die muss beim Arbeitgeber zugehen. Und da, wenn wir jetzt wissen, dass die per Brief zugehen muss, stellen sich natürlich die Frage, wie sende ich die am besten oder wie stelle ich die am besten zu? Ich will noch gar nicht mal von Senden überhaupt reden, sondern im Zweifel will ich ja auch einen Nachweis haben, dass die Kündigung rechtswirksam zugegangen ist. Wenn es noch nicht im Argen liegt oder wenn man sich noch gut versteht, dann mag das unproblematisch sein, aber insbesondere, wenn es dann etwas, sage ich mal, im Streit auseinandergegangen ist oder wenn der Arbeitgeber nicht so begeistert davon ist, dass der die Arbeitnehmerin jetzt kündigen will, dann muss man darauf achten, dass ich die Kündigung rechtssicher zustelle. Und wenn du mich jetzt fragst, ja, wie mache ich das am besten, dann würde ich sagen, am besten mit persönlicher Übergabe. Das heißt, ich gehe persönlich zu meinem Arbeitgeber, übergibt die, muss jetzt nicht der Geschäftsführer sein, aber beispielsweise am Empfang, am Portier, wie auch immer, und lass mir dann von der dortigen Person bestätigen, dass ich eine gleichlautende Kündigungserklärung abgegeben habe. Ich lasse mir so ein genanntes Empfangsbekenntnis vom Arbeitgeber oder von einer Person in der Firma erstellen. Das wäre eine Variante, wie ich rechtssicher zustellen kann. Wenn ich jetzt sage, Kündigung ausgesprochen, ich möchte da nicht mehr hin beispielsweise oder mir ist es unangenehm, das selbst zu übergeben, dann empfiehlt sich auf jeden Fall, das dokumentiert in den Briefkasten des Arbeitgebers einwerfen zu lassen. Wie dokumentiert? Also ich mache so ein Einkuvertierungs- und Einwurfprotokoll. Das heißt, da steht drauf, wieder eine Kündigung. Mit einem Zeugen, den nehme ich mit und der unterschreibt dann, sieht, wie ich die Kündigung in den Briefumschlag mache, schaut zu, wie ich den Briefumschlag in den richtigen Briefkasten werfe und bestätigt mir das auf einem kurzen Schreiben. Wenn ich ganz sicher gehen will, mache ich vielleicht sogar noch ein Video von dem. Das ist jetzt sehr weitgehend, aber wenn ich da wirklich Skrupel habe und denke, ach, der Arbeitgeber, der will mich vielleicht in die Pfanne hauen und sagt, nachher ist die Kündigung nie zugegangen. Lieber Arbeitnehmer, du musst die nächsten Monate noch weiterarbeiten, obwohl ich schon was Neues habe, dann wäre das die Variante. Wovon wir abraten oder ich abrate, ist immer einfacher Brief. Das ist natürlich ganz unsicher, der kann verloren gehen, da habe ich gar keinen Nachweis. Abraten würde ich auch von dem Übergabeeinschreiben. Das ist, wo der Postbote kommt und es einer bestimmten Person oder einer dortigen Person übergeben will. Wenn das klappt, ist das in Ordnung. Wenn das nicht klappt, dann hinterlässt der Postbote aber nur einen Zettel im Briefkasten des Arbeitgebers, wo drauf steht, Sie haben Post bekommen, bitte holen Sie die Post auf dem Postbüro ab. Und wenn der Brief nicht abgeholt wird, dann geht der niemals zu. Das ist nämlich das große Problem daran. Was man machen kann, birgt aber auch ein kleines Risiko, ist das Einwurfeinschreiben. Das heißt, es ist eine besondere Form des Einschreibens. Da kriege ich einen Beleg, dass ich das dem Brief zur Post gegeben habe und einen Beleg, dass der ausgeliefert wurde. Ein sogenannter Auslieferungsbeleg. Das hat gewisse Risiken, aber abgesehen den anderen zwei Varianten ist das, sage ich mal, eine mögliche, die man im Notfall wählen kann, die aber nicht primär, die ich jetzt nicht primär empfehlen würde.
Also ich sage mal so, ich habe dir, finde ich, eigentlich eine ganz einfache Frage gestellt und da sieht man mal, wie komplex das Thema ist, ne? Und auch, wie emotional das letztendlich ist. Denn du hast ja auch gesagt, das eine ist, ich kündige aus einer Situation heraus, die eigentlich unbelastet ist, weil ich was Neues bekommen habe, mich weiterentwickeln kann, wie auch immer, und mich auch im Unternehmen gut verstehe. Und das andere sind natürlich diese Extremsituationen, wo man sich noch wesentlich mehr absichern muss. Und das Einfachste ist, das denke ich auch, so kenne ich das auch, also wenn es gut läuft, dann zum Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, also es ist jetzt so, ich muss es leider machen, bitte bestätigen Sie mir das doch mit der Unterschrift, damit ich weiß, dass es auch wirklich offiziell eingegangen ist. Und das wird natürlich dann auch immer gemacht. Das kann man ja machen. Aber man sieht mal, wie aufwendig das sein kann, wirklich zu kündigen, raus aus der Firma zu gehen, um was Neues zu machen, dass das gar nicht so profan ist. Ja, vielen
Absolut.
Dank. Dann gehen wir mal in diese andere Situation. Man erhält die Kündigung aufgrund eines Abbaus, der Sozialplan steht. Worauf muss ich denn hier achten? Denn das kann ich mir vorstellen, ist ja noch komplexer.
Ja, in der Tat, also wir können, ich habe mal ein paar Aspekte rausgegriffen, die ich jetzt für besonders wichtig finde. Ein Sozialplan ist ja immer bei einer Betriebsänderung, das heißt eine große strukturelle Änderung meistens im Unternehmen findet statt. Es gibt einen Betriebsrat, der vereinbart mit dem Arbeitgeber einen Sozialplan und im Sozialplan bekomme ich gewissen Ausgleich dafür, dass es jetzt eine Änderung gibt. Das ist in der Regel eine Abfindung, wird mir gekündigt. Das muss keine Abfindung sein, aber in der Regel ist es eine. Und wenn ich jetzt die Kündigung bekomme im Rahmen dieses Sozialplans und des Personalabbaus, da muss ich zum ersten Mal schauen, bin ich denn überhaupt im Anwendungsbereich des Sozialplans? Falle ich da überhaupt runter? Weil der Sozialplan hat am Anfang, Paragraph 1 oder im Vorspann, immer seinen Anwendungsbereich. Und grundsätzlich ist es nämlich so, Organvertreter oder leitende Angestellte fallen nicht unter den Sozialplan. Das heißt, Organvertreter ist relativ selbsterklärend, also ist es eine GmbH und ich bin Geschäftsführer, dann bin ich ja das offizielle Vertretungsorgan, dann bin ich gar nicht unter den Sozialplan fallend. Bin ich leitender Angestellter, das kann etwas schwieriger sein. Gerade bei höheren oder Managementpositionen, muss ich mir genau überlegen, komme ich jetzt in den Genuss überhaupt der Abfindung, die im Sozialplan drin steht, oder nicht? Und da habe ich ganz kurz, will ich es mal, der Gesetzgeber hat gesagt, leitende Angestellten sind nicht oder sind die Leute, die so ein bisschen auf Arbeitgeberseite stehen von ihrer Funktion. Das heißt zum Beispiel, wenn man selbstständig einstellen und entlassen kann, wenn man Generalvollmacht und Prokura hat oder wenn man Leitungsaufgaben hat mit ganz wesentlichen für die Unternehmensentwicklung bedeutsamen Themen und das so ein bisschen weisungsfrei, sage ich mal, betreut
Genau.
den Bereich. Dann
Ich
bin
denke,
ich leitender
weisungsfrei ist
Angestellter.
so ein wichtiger
Genau.
Begriff, ne?
Absolut. Und dann kann es zwar einen Sozialplan mit einer sehr üppigen Abfindung geben, aber wenn ich leitender Angestellter bin, falle ich vermutlich gar nicht drunter. Und gerade bei Managementpositionen, wo doch auch im Ü50, wie dein Podcast, auch doch oft mal auch noch Wechsel sind, sage ich mal, ist ja nicht unüblich, auch noch im Ü50 im Management zu wechseln. Da macht das natürlich Bedeutung zu schauen, bin ich tatsächlich leitender Angestellter, das mal prüfen zu lassen, weil es reicht nicht, wenn ich das auf dem Papier kann. Ich muss es auch tatsächlich in der Regel auch gemacht haben, einstellen und entlassen.
Ja.
Also da muss man mal genau hinschauen, ob man überhaupt unter den Sozialplan fällt.
Ja, letztendlich sollte man sich in solchen Situationen natürlich auch selber wirklich anwaltlich beraten lassen, um da auch Sicherheit zu bekommen. Also das eine ist natürlich, es gibt ja eine Menge Texte, die man dazu findet, auch im Netz, ja, und in den Büchern. Aber rechtlich ist man meistens nicht so versiert, dass man es wirklich verstehen kann, also umsetzen kann, sagen wir mal, verstehen schon, aber umsetzen kann. Deshalb ist es natürlich gut, zu einem Anwalt zu gehen und sich beraten zu lassen. Und also ich selber habe auch mal einen Sozialplan mit verhandelt und kenne, denke ich, die Inhalte. Und was ich ganz wichtig finde, ist natürlich, es ist eine Verantwortung auch des Unternehmens, dann mit dem jedem einzelnen Mitarbeiter zu sprechen. Also das wird leider nicht immer gemacht, sondern es wird manchmal einfach nur umgesetzt und dann muss man sich da irgendwie mit auseinandersetzen. Und sofort wieder anwaltliche Beratung, kann man nicht anders sagen, ja.
Ja.
Also nie das wirklich ganz alleine entscheiden, aber wenn es also gut läuft, in dem Zusammenhang gut zu nennen, ist natürlich immer so ein
Ja.
bisschen schwierig, aber wenn es, sagen wir mal, wenn es richtig läuft, dann wird man beraten, man setzt sich auseinander mit dem Einzelnen und erklärt das, was das jetzt für eine Bedeutung hat, ne? Ja.
Genau, wichtig im Zusammenhang mit dem Sozialplan oder einer Kündigung im Zusammenhang mit dem Sozialplan ist auch, man erwirbt natürlich, wenn man unter den Anwendungsbereich fällt, die Ansprüche aus dem Sozialplan, aber man kann trotzdem sich gegen die Kündigung wehren. Das heißt nicht nur, weil es einen Sozialplan gibt, dass die Kündigung immer wirksam sein muss. Deswegen auch hier der ganz wichtige Hinweis, auch im Falle einer Kündigung aufgrund eines Sozialplans läuft die 3 Wochen Klagefrist, die das Arbeitsrecht grundsätzlich vorsieht. Und da hat man eine sehr komfortable Situation, weil wenn man unter den Anwendungsbereich fällt, ist der Sozialplan wie ein Fangnetz sozusagen mit einer Mindestabfindung, sage ich mal. Und man kann sich aber dann doch proaktiv, wenn man meint, vielleicht war ich doch nicht die Person, die es hätte treffen müssen, gegen die Kündigung wehren, innerhalb der 3 Wochen ab Kündigungszustellung und gegen die Kündigung klagen, das heißt auf Feststellung deren Unwirksamkeit klagen und vielleicht oder oftmals kann man wirklich dann in dem Prozess noch eine bessere Abfindung heraushandeln, aber ohne großes Risiko, weil selbst wenn man den Prozess verlieren würde und die Kündigung wäre wirksam, dann bekäme man ja die Abfindung, die im Sozialplan ist. Also das ist in der Tat eine recht komfortable Situation. Ich will nicht sagen Glück im Unglück, aber da kann man sehr, sehr gut, sage ich mal, versuchen, noch etwas mehr herauszuholen, wenn es da Anhaltspunkte gibt.
Wobei man natürlich auch offen sagen muss, gut, bei einem Sozialplan, das wird ja meistens vorher irgendwie angekündigt, man weiß, dass die Verhandlungen sind, dann kann man sich darauf vorbereiten. Manchmal ist man natürlich aber trotzdem so überrascht, dass man dann selbst die 3 Wochen irgendwie kurz sind, weil man ja eben gar nicht weiß, dass es diese Möglichkeiten gibt. Deshalb kann ich auch immer wieder nur raten, wenn man in der Situation ist, sich wirklich anwaltlich beraten zu lassen, denn selber kennt man gar nicht alle Fallstricke oder die Möglichkeiten, Tätigkeiten, die sich damit verbinden, ne? Ja, gut, dass du das sagst. Noch was zum Sozialplan?
Ansonsten, manchmal gibt es eine Deckelung im Sozialplan. Das bedeutet, die Abfindung, der Sozialplan sieht ja oftmals Rechenwege vor, zum Beispiel ein Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Und dann muss man schauen, wenn jetzt jemand, ich sage einfach mal, nach der Ausbildung direkt im Unternehmen war, der war 40 Jahre beschäftigt, dann wären das 40 Monatsgehälter. Das sind ja über 3 Jahresgehälter. Und wenn das sag ich mal, ein Management vielleicht Position oder jemand, der sich hochgearbeitet hat und auch in der Führungsebene vielleicht gekommen ist, dann kann das für das Unternehmen, sage ich mal, richtig teuer werden. Deswegen gibt es oftmals eine Deckelung bei der Summe X. Ich sage einfach mal 180.000, 200.000, 250.000. Das sind oftmals so Summen, wo dann die Abfindung gedeckelt ist. Das ist dann ein Maximalbetrag. Also muss man wirklich genau hinschauen und sagen, nicht, ich freue mich, ich bin 40 Jahre da, ich kriege jetzt 40 Gehälter. Das kann manchmal durch eine Deckelung dann, sage ich mal, ja, gedeckelt sein.
Genau, begrenzt sein, einfach, genau.
Ja.
Ja, das ist natürlich auch klar. Genau. Dann mal ein anderes Thema. Wenn mir mit 50 plus eine Aufhebungsvereinbarung angeboten wird, worauf muss ich da achten?
Genau, ganz grundsätzlich bei Aufhebungsvereinbarungen würde ich sagen, immer kurz zum Einhalten mahnen und immer sagen, seriöse Angebote haben Zeit. Das heißt, immer
Genau.
wenn jemand unter Druck gesetzt wird und gesagt wird, du musst das aber bis morgen unterschreiben, es gibt kein besseres Angebot oder nachher bekommst du gar nichts, wenn du das nicht unterschreibst, dann immer stutzig werden. Weil, wenn wir mal überlegen, wenn jemand ein faires Angebot hat, Arbeitgeberin macht ein faires Angebot, dann kann die auch sagen, nimm dir ruhig 2 Wochen Zeit, lass das von deinem Anwalt prüfen, komm auf uns zurück und wir finden einen fairen Deal. Das heißt, immer wenn Druck ausgebaut wird, und das muss sehr schnell gehen, und hier und da würde ich mahnen zum, sag ich mal, ein bisschen auf die Bremse treten und überlegen, warum übt der Arbeitgeber so viel Druck aus? Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Denn wenn einmal etwas unterschrieben ist, dann kommt man fast nicht mehr davon weg. Also solange noch nichts unterschrieben ist, kann man alles verhandeln. Wenn eine Unterschrift drunter ist, dann ist die Sache so gut wie erledigt. Dann kommt man da auch mit Rechtsmitteln und rechtlich nicht mehr bei, auch wenn man einen sehr schlechten Deal unterschrieben hat, sondern nur in ganz gewissen Ausnahmesituationen, die in der Regel sehr schwer zu begründen sind. Das heißt, vor der Unterschrift prüfen und im Bestfall beraten lassen, damit man weiß, was man genau unterschreibt.
Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist wirklich so wichtig, denn das höre ich auch leider manchmal, dass dieser Druck wirklich aufgebaut wurde und dann jemand aus der, ja, aus der Unwissenheit heraus, unter diesem Druck heraus, das nicht geschafft hat, da Nein zu sagen, das tatsächlich sofort unterschrieben hat. Und davor kann man wirklich nur warnen. Und das hoffe ich wirklich, dass das viele jetzt auch hören. Das, was du gerade gesagt hast, was wir damit verbreiten. Denn das ist wirklich ganz wichtig. Das ist ein Eigenschutz. Man hat ihn sonst im privaten Bereich meistens, weißt du. Aber wenn es dann um diese Dinge geht mit dem Arbeitgeber, ist ja, ist man ganz oft verunsichert.
Genau,
Ja.
und wenn man dann, man kriegt eine kleine Abfindung angeboten und der Arbeitgeber sagt, ja, entweder du nimmst die jetzt oder dann kriegst du eben gar nichts, und dann kommt man schnell in so eine
Ja.
unangenehme Situation. Und wenn man
Genau.
da keinen Experten, keine Expertin an der Seite hat, die einem Mut zusprechen kann und sagen, Moment mal, du hast einen guten Kündigungsschutz, du musst dich hier nicht, sag ich mal, unter Wert verkaufen, und dann kann man da ganz anders und gestärkt auftreten. Und je mehr Druck, je weniger haben Arbeitgeber und ja, Arbeitgeber oftmals wirklich in der Hand. Also sonst
Ja,
müsst ihr auch
genau.
nicht so einen Druck ausüben, sondern wie gesagt, seriöse Angebote haben Zeit.
Ja, genau. Das muss man sich so klar machen. Und ich meine, wir werden jetzt auch, ich denke mal, in der nächsten Zeit, vielleicht auch in den nächsten Jahren tatsächlich Wellen an Kündigungen erhalten, wie auch immer, über Sozialplan, Aufhebungsverträge oder was auch immer dann da mitschwingt. Und deshalb ist es auch wichtig, sich da darauf vorzubereiten. Auch wenn man denkt, es hat ja noch immer Jurot je lange, ne?
Ja.
Ist es leider eben nicht immer so. So, jetzt frage ich, stelle ich dir mal was
Absolut.
ganz Profanes als Frage. Wir sprechen doch immer jetzt hier von Aufhebungsvereinbarung. Es gibt doch aber auch den Begriff Aufhebungsvertrag, was sogar viel mehr sagen, glaube ich. Was ist eigentlich der Unterschied oder gibt es überhaupt einen Unterschied?
Ja, also ich benutze in der Regel Aufhebungsvertrag als Wort. Es meint aber beides das Gleiche. Also es ist ein Synonym. Im rechtlichen Sinne ist ein Vertrag ja auch eine Vereinbarung. Das heißt, zwei Parteien sind sich einig und das nennt sich dann Vertrag oder ebenso auch gute Vereinbarung. Das heißt, man kann das beides verwenden. Es ist keines richtig, keines falsch. Es sind zwei gleiche Worte für
Richtig.
ein Vertragswerk, sage ich mal, ja.
Ja, gut, vielen Dank, weil also mir wurde immer irgendwie eingetrichtert, du musst Aufhebungsvereinbarung sagen. Es heißt nicht mehr Arbeitsvertrag, Aufhebungsvertrag. Genau. Nee, gut, vielen Dank. Ganz
Ja.
simple Frage, simple Antwort. Dankeschön. Und dann haben wir ja jetzt nun wirklich alles in dieses Negative geschaut und jetzt gucken wir doch mal in die Zukunft. Wenn man doch einen Arbeitsvertrag eben erhält, den unterschreibt, was muss da aus deiner Sicht auf jeden Fall drinstehen? Vielleicht auch, was darf nicht drinstehen? Ich denke, auch ein sehr komplexes Thema. Da wird man auch nicht auf alles eingehen können, aber vielleicht kannst du so die wichtigsten Dinge rausnehmen.
Genau, absolut. Also Vertragsgestaltung ist ja so vielfältig. Das kommt immer auch auf die konkrete Position an, auf das Unternehmen. Was will ich auch aktiv darin gestaltet haben? Was ist mir wichtig? Das kommt auch also auf die Person an. Dem einen ist etwas wichtig, vielleicht der anderen Person ist es gar nicht so wichtig. Deswegen da auch im Zweifel rechtlichen Rat einholen. Dann kann eine Expertin, ein Experte, ein Fachanwalt für Arbeitsrecht oder Fachanwältin drüber schauen. Und auch die Verträge sind ja nun mal so juristisch und sehr verklausuliert und sehr unverständlich geschrieben, auch mal ins Normale, sage ich mal, Deutsch übersetzen, damit man das auch wirklich versteht, was man unterschreibt, weil wenn man etwas unterschreibt, was man nicht versteht, ist immer schlecht.
Ja.
Ja, also ich würde schauen, jetzt gerade in der neuen digitalen Welt. Wichtig ist, es gibt kein automatisches Recht auf Homeoffice. Das heißt, wenn mir Homeoffice wichtig ist, dann sollte ich schauen, dass das im Vertrag geregelt ist, beziehungsweise wenn es ein Betrieb ist mit einer Betriebsvereinbarung, dass es dazu eine Betriebsvereinbarung gibt. Das heißt also, Homeoffice muss abgedeckt sein, sonst hat man kein automatisches Recht darauf.
Genau.
Dann das Gleiche ist mit flexiblen Arbeitszeiten oder noch, ich sag mal jetzt vielleicht mehr, wenn ich auch eine Workation mal machen will, das ist jetzt auch, sag ich mal, in Anführungszeichen in Mode oder immer mehr. Ich will mal aus dem Urlaub heraus oder Urlaub und Arbeit kombinieren sozusagen. Also es gibt kein Recht auf grundsätzlich flexible Arbeit, Gleitzeit oder wie auch immer ausgestaltete Vertrauensarbeitszeit. Und es gibt kein Recht auf eine Workation. Das heißt, wenn mir diese Dinge wichtig sind, dann sollte ich schauen, dass sie Einklang in den Vertrag gefunden haben. Und sonst habe ich in der Tat keinen Anspruch drauf.
Genau, oder es muss halt in den Betriebsvereinbarungen stehen, man muss darüber
Genau.
sprechen. Und die Frage ist dann ja auch grundsätzlich, ob man dann zueinander passt. Also ich als
Absolut,
Arbeitnehmerin
ja.
und dann das Unternehmen, ob ich mich dann da wohlfühle, wenn solche Dinge mir wichtig sind und sie dann eben nicht so gelebt werden. Genau. Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt schon vieles besprochen. Ich glaube, wir könnten noch ganz viel besprechen, aber gibt es noch etwas, das du hinzufügen möchtest?
Jetzt ganz allgemein oder zu dem letzten Punkt des
Gerne,
Arbeitsvertrages?
genau, no, genau. Wenn du noch einen Punkt hast, gerne, sonst sind wir schon am Ende. Das ist kein Problem.
Ja, nee, ich habe, ja, grundsätzlich macht es, glaube ich, Sinn, vor allen großen rechtlichen Entscheidungen, die nicht übers Knie zu brechen, sich da Gedanken zu machen,
Ja.
kurz einzuhalten, zu fragen, passt das für mich oder passt das nicht für mich? Und im Zweifel dann einen Rat von einer Anwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht einzuholen, weil auch wenn es im ersten Schritt vielleicht ein bisschen was kosten mag, wenn etwas schief läuft, die Prävention, die ist es in der Regel wert, weil wenn der unterschrieben ist, der Vertrag, dann ist der so. Dann kann ich nicht nachher nochmal kommen und sagen, jetzt möchte ich aber gerne Homeoffice. Wenn der Arbeitgeber dann Nein sagt, dann heißt es Nein. Also es hat einen großen präventiven Aspekt auch. Von daher wär das mein Rat, sich da Zeit oder zeitnah, wenn man vor so Entscheidungen steht, sich da guten Rat an die Seite zu holen.
Ja, absolut. Das kann ich auch nur bestätigen. Ich meine, als Personalleiterin habe ich ja auch viele arbeitsrechtliche Themen kennengelernt, mit begleitet, das meiste verstanden. Nein, ich habe eigentlich alles verstanden, aber bei allem war ich natürlich auch nicht rechtssicher. Und wenn ich das jetzt auf mich selber beziehe, es gab auch eine ganz krasse Situation in meinem Arbeitsleben und das hätte ich niemals alleine geschafft, auch mit meinem ganzen Wissen nicht. Und da habe ich mich dann auch fachanwaltlich beraten lassen und insofern kann ich das auch nur jedem empfehlen. Das Geld, das man da in die Hand nimmt, sind ja auch keine Tausende an Euro, sondern es hängt ja ein bisschen davon ab, was man verdient und das ist definitiv gut investiert. Also da bin ich auch emotional übrigens super abgeholt worden. Ne? Das ist, man denkt immer, das ist so rein faktisch, aber eine gute Anwaltskanzlei aus meiner Sicht ist halt auch eine, die einen da auch emotional abholt. Bedingt, das ist klar, weil es immer eine Distanz sein muss zu dem Thema, aber trotzdem kann man da Ratschläge geben. Ja, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank. Ich war, denke, du hast eine Menge gesagt und ich hoffe doch, denke ich auch, zur Klärung beigetragen, also was man wirklich machen sollte. Und dann auch vielen Dank an unsere ZuhörerInnen. Also nochmal herzlichen Dank, lieber Daniel, für diese vielen praktischen Ratschläge. Das war wirklich ein super spannendes und wichtiges Gespräch. Und ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir.
Absolut, Martina. Also es freut mich, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für deine Einladung.
Sehr
Es hat mir
gerne.
wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer können was mitnehmen von der Folge. Und ja, dann verabschiede ich mich mal und sage vielen lieben Dank, Martina.
Ja, sehr gerne. Also, Sie werden auf jeden Fall was mitnehmen. Und liebe ZuhörerInnen, wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn, wenn das noch nicht geschehen ist. Denn in den Shownotes verlinke ich natürlich zum LinkedIn-Profil von Daniel Mantel und auch zur Website der Kanzlei. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement, sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50 plus.